Jetzt läuft die Viererkette.
Der FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
Herzlich willkommen zur Viererkette, dem FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Diesmal 2:3 beim VfB aus Sicht des FC Augsburg. In Stuttgart war mein Kollege Marco Scheinhoff. Hallo Marco.
Hallo Flo, hallo zusammen.
Hallo, mein Name ist Florian Eiserle. Und ja, Marco, dein Fazit zum Spiel. Zweimal in Führung gegangen, das sah eigentlich gar nicht so schlecht aus.
Es sah gut aus und man hätte ja sogar noch ein drittes Mal in Führung gehen können beim 2-2 oder müssen. Ja, manche sagen tatsächlich, oder viele sagen müssen, zu Recht auch müssen. Ja, also ja, das ist halt dann schwierig. Also wenn du in Stuttgart zweimal in Führung gehst oder sogar hättest dreimal gehen können und dann ganz ohne Punkt heimfährst, das ist dann, glaube ich, schon echt sehr, sehr, sehr bitter. Und da, ja, ich glaube, das dauert eine Weile, bis das dann alles verarbeitet ist.
Mhm. Sag mal, es war jetzt zwar irgendwo der erwartete, was jetzt rein, wenn man rein aufs Ergebnis schaut, erwartete Ausgang dieses Spiels. Allerdings schon ein Spiel mit, finde ich, vielen Tücken. Man könnte jetzt die steile These aufstellen, ohne VAR hätte der FCA dieses Spiel vielleicht sogar gewonnen.
Hätte zumindest nicht den Ausgleich zum 1-1 war es, glaube ich, der Elfmeter, ne? Genau, ja, ja. Den hätte er zumindest wahrscheinlich nicht kassiert, ja, weil ja, der Schiedsrichter Harm Osmers im ersten Moment hat weiterspielen lassen nach dem Gerangel zwischen Schlotterbeck und Zagadouas, genau. Mhm. Und es erstmal nicht für sich als faul bewertet hat. Und dann kam halt die Nachricht, er soll vielleicht sich das Ganze mal angucken. Und nach 7, 8, 12 Kameraeinstellungen kam er dann zur Erkenntnis, vielleicht war es dann doch ein etwas zu heftiges Rangeln von Seiten Schlotterbecks oder ein zu heftiges Ziehen, vielleicht den Arm zu lang am Körper gelassen. Und ja, dann kam es halt zu diesem Strafstoß, der aus Augsburger Sicht natürlich sehr fraglich ist und es auch jeder nach dem Spiel so geäußert hat, egal ob Wagner, Weber, wer auch immer, die halt sagen, er hätte einfach in dem Moment nicht eingreifen dürfen, der VAR, weil es aus ihrer Sicht keine klare Fehlentscheidung war. Also er hat eingegriffen, hat sich dann umentschieden, der Schiedsrichter auf dem Feld, und ja, war natürlich äußerst unglücklich. Und unglücklich ging es aber im zweiten Gegentor auch weiter.
Bleiben wir vielleicht noch ganz kurz bei diesem einen Tor. Also es war ja der Stand von 1-0 für den FC Augsburg. Genau. Und dann hat Schlotterbeck eben diesen Ringkampf, nenne ich es jetzt mal, sich mit Zagadou geliefert. Da ist natürlich zum einen, kommen jetzt zwei Punkte zusammen. Zum einen, dass Zagadou, Verteidiger, der ist natürlich weiß, ich kann als angreifender Spieler in dem Fall ja nur gewinnen, weil das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich einen Stürmer vorgegeben
habe. Freistoß
gegen mich bei einer Ecke, wo klar war, die ging Richtung Mittellinie.
So ja, die war völlig im Niemandsland, wäre die gelandet.
Genau,
ja,
wäre völlig in der Tonne gewesen. Ja, ja. Und dann macht das, finde ich, Zagadou recht clever, indem er natürlich den Innenfeld sucht. Schlotterbeck, wenn man jetzt sagen könnte, macht es nicht sonderlich clever.
Ja.
Und ich glaube, was Ausschlag gegeben hat, war dann diese Hand auf der Schulter.
Der Schulter oben irgendwo, genau. Im Nackenbereich, wo auch immer. Ja, genau.
Jetzt sagt Kevin Schlotterbeck, bringt einen interessanten Punkt dazu. Er versucht, mich wegzustoßen, dann fällt er nach hinten. Also wie kann er denn nach hinten fallen? Wenn ich jemanden ziehe, dann würde ich ihn mit mir mitziehen, aber nicht weg von mir. Wie soll denn sowas passieren? Das ist der absolute Wahnsinn. Ich lasse es einfach, der soll sich Gedanken machen und sich mal selber hinterfragen. Ist ein Ansatzpunkt, den man sagen kann. Das ist jetzt, sag mal, die reine Spielbewertung. Wie gesagt, nicht sehr clever. Aber was jetzt auch wieder bei dieser VAR-Geschichte dabei ist, und das ist der zweite eigentlich richtig ärgerliche Punkt bei der ganzen Geschichte. Schiedsrichter Osmers hatte ja im ersten Blick völlig freie Sicht. Da stieg nicht mal ein Gegenspieler dabei.
Die waren sehr frei in dem Moment.
Genau. Ja, ja. Und die, im Eishockey würde man sagen, On-Ice-Decision ist, dass er sagt, kein Elfmeter.
Richtig,
nichts
ja.
passiert, weil beide rangeln, beide geben sich nichts. So. Und dann ist der Punkt, wir sagen zwar manchmal, dann guckst du dir doch zumindest an, aber dieser VAR, der soll ja nur dann eingreifen bei klaren Fehlentscheidungen. Und in dem Moment, wo du natürlich dir die 5., 6., 7., 8. Wiederholung anschauen musst, dann ist es keine klare Fehlentscheidung und keine klare Widerlegung dessen, was auf dem Spielfeld in dem Fall passiert ist. Deswegen ganz schön ärgerlich, wie das gelaufen ist.
Ja. Ich hatte auch den Eindruck bei Osmers in dem Moment, ich habe versucht, ihn zu beobachten, als die Szene schon, hat ein bisschen gedauert, die haben ein bisschen länger miteinander gerungen. Und mein Eindruck war, er wollte es gar nicht aktiv entscheiden, sondern er hat sich in dem Moment wirklich verlassen auf den VAR. Also wenn es was ist, dann wird sich schon jemand melden, so ungefähr. Und das ist natürlich auch keine gute Entwicklung, wenn die Schiedsrichter jetzt gar nicht mehr für sich sagen, also ich will jetzt da wirklich auf dem Feld die richtige Entscheidung treffen, sondern zu sagen, ja okay, also ich pfeife jetzt mal lieber nicht. Wenn es faul war, dann höre ich es schon aufs Ohr. Und weiß nicht, ob das die richtige Entwicklung ist, ob das die Idee des VAR mal grundsätzlich war, dass die Spielleitung oder die Entscheidungshoheit ein bisschen auch von dem Schiedsrichter auf dem Feld weggeht. Also das ist, glaube ich, nicht im Sinne des Sports.
Das ist immer lange weg davon, tatsächlich.
Ja, definitiv.
Das ist wirklich ärgerlich. Und wie, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ich glaube, Lukas Kwasniok zur zweiten DFB-Pokalrunde, wenn du halt ständig im Autopilot fährst, was ja Schiedsrichter in diesem Fall tun, wenn sie sich auf den VAR verlassen, dann lernst du die Straßen nicht, wie du zu einem Ort hinfährst. Und dann hast du natürlich auch so einen negativen Lerneffekt, nenne ich das jetzt mal, als Schiedsrichter. Ja. Kam dann viel zusammen. Ja, in der Summe einfach sehr ärgerlich, zu diesem Zeitpunkt dann das 1:1 zu kassieren. Der Ausgleich war dann auch wieder, das war unstrittig natürlich, aber...
Das war eine faktische Entscheidung, aber natürlich auch wahnsinnig viel... Also man muss sagen, wie Damen den noch von der Linie, oder er war ja komischerweise hinter der Linie, aber wie er den da noch rausholt, das war schon beeindruckend. Also den habe ich nie gedacht, dass er da noch hinkommt und erwischt den wirklich noch weg. Und ich glaube, keiner im Stadion konnte sehen, dass der Ball einfach hinter... Der war gefühlt einfach...
Doch, zwei Stuttgarter, die immer standardmäßig reklamiert haben.
Ja, die halt sagen, klar, der war natürlich drin. Ja,
von Loco war der drin.
Hatten ja auch recht, letztlich. Adler, Stuttgarter Adleraugen sind das ja auch teuer. Aber ja, es ist natürlich, das ist halt dann auch, das kommt dann irgendwie dann noch dazu. Also, dass der wirklich einen Millimeter über der Linie dann ist. Also, ja, aber da kannst du jetzt nicht, also das ist einfach ein Fakt.
Mhm. Ja,
der ist jetzt unumstößlich.
Sag mal, wer halt in Zeiten, wer halt vor, wann
wurde die, den hätte nie, kein Linienrichter dieser Welt hätte den Hass vorgegeben.
Genau, in Zeiten der ohne technischen Unterstützung Geschichten wäre auch dieses Tor nicht
definitiv nicht
gegeben worden.
Ja. Genau, ja. Der war gefühlt ja definitiv nicht.
Deswegen meine ich ja, also wenn wir dieses Spiel gespielt hätten vor 15 Jahren,
der FCA oder 10 Jahren wahrscheinlich 2:0 gewonnen.
Richtig, genau.
Aber vielleicht wäre dann das Masengo als Foul gewertet worden, keine Ahnung, das weißt du auch nicht. Es war ja schon vor Masengos Tor, der Zweikampf war ja auch schon, also gibt vielleicht auch Schiedsrichter, die den auch abpfeifen, obwohl es aus meiner Sicht schon okay war, das weiterlaufen zu lassen. Okay, ja. Aber ja.
Deswegen. Genau, also als Nübel, das macht er ja oft, Alexander Nübel, dass er ganz lang wartet, bis ein Spieler dann bereit ist. Hintergrund ist, dass natürlich dann die gegnerischen Spieler anlaufen, einer dann aus dem Spiel ist. Aber das geht relativ oft auch schief in der Saison.
Aber wenn ich mir halt den Spieler aussuche, um den drei rumspielen stehen, dann dem mache ich es nicht leicht dadurch. Also das muss man schon aussagen. Also dem den Ball dahin zu spielen, da gebe ich dem eine Aufgabe mit. Und vielleicht, er hat ja ich glaube, Nübel hat ja auch eine Woche vorher in Leipzig so ein Ding verbockt, wo er den Ball verloren hat, dann glaube ich sogar.
Gegen Romulo.
Ja, genau, was ja dann das 3:1 im Endeffekt war. Jetzt wieder so ein Ding. Also ich meine, die Stuttgarter spielen schon riskanten Fußball. Also mit diesem Kurzpassspiel hinten raus, da sind ein paar Szenen, wo du dir denkst, hui, das kann aber auch ins Auge gehen und ging ja dann auch mit Masengo ins Auge. Also das ist schon immer wieder, was die da alles... auf welchem Weg die dann versuchen, da hinten rauszuspielen, da denke ich mir manchmal, vielleicht mal einen Ball rausschlagen, auch wenn es nicht schön ist, aber aber soll am FCA in dem Fall recht gewesen sein.
Allerdings, ja, und da muss man auch sagen, das ist natürlich dann schon eine Qualität, die, sagen wir mal, der Wagner FCA hat. Das wäre unter Torben natürlich in dem Fall nicht passiert, dass du zwei, drei Spieler vorne
auf gar keinen Fall ein Masengo aus dem defensiven Mittelfeld, der wäre wahrscheinlich nie über die Mittellinie vermutlich, also jetzt natürlich übertrieben, aber in der Position wäre der vermutlich nie unter Torup aufgetaucht.
Ja.
Aber vielleicht hätte es unter Torup dann auch keine drei Gegentore gegeben.
Das würde ich eigentlich auch unterstreichen, dass du nicht drei Gegentore, aber du hättest es wahrscheinlich halt trotzdem verloren.
Ja. So wie im Pokal ja auch letzte Saison in Stuttgart, das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, unterm Strich ein Spiel, bei dem man jetzt sagen kann, zum einen war der VfB einfach eine Nummer zu groß. Das lässt sich, glaube ich, konstatieren, was Druck aufs Tor angeht, was spielerische Qualitäten angeht. Aber ein Spiel, in dem der Trend, vor allem wenn man jetzt Dortmund-Spiel und Stuttgart-Spiel miteinander vergleicht, schon deutlich nach oben zeigt, dahingehend, dass du gegen Dortmund schon sehr defensiv, das war eigentlich Torup-Fußball fast schon, gespielt hast und dass du gegen Stuttgart eigentlich schon gezeigt hast, es kann mit dieser Art und Weise auch gegen größere Mannschaften, vielleicht sogar besser gegen größere Mannschaften, funktionieren. Ist von daher, sagen wir mal, schon ein Trend nach oben. Unterm Strich ist es natürlich trotzdem die vierte Niederlage in Folge und das verkleinert. Das Pokalspiel gegen Bochum mit anführt und dementsprechend verkleinert das die Probleme, die der FC Augsburg hat, tabellarischerweise nicht. Jetzt kommen wir aber noch mal ganz kurz zu einer positiven Rubrik, nämlich die lautet der Spieler des Spiels. Den können wir dieses Mal ohne jede Gewissensbisse und ohne jede Gehässigkeiten tatsächlich küren. Wir fragen ja immer in unserem WhatsApp-Kanal FCA Kompakt, AZFCA Kompakt, alle FC Augsburg News, damit wir es konkret und richtig darstellen, wer euer Spieler des Spiels ist. Gibt diesmal eine glasklare Entscheidung zugunsten von Hannor Masengo. da gehen wir inhaltlich mit, oder?
Da gehen wir inhaltlich sehr mit, ja. Also ich finde, der hat ein echt starkes Spiel gemacht. Der war ja auch dafür abgestellt, Angelo Stiller zu nerven, was er sehr gut gemacht hat. Also
nachdem Nagelsmann ihn vorher schon genervt
ja,
hat.
Ja, ich glaube, Stiller hat gerade keine leichten Zeiten, aber gut, egal, die Spiele gewinnen sie ja trotzdem. Und ja, also er hat Stiller beackert, er hat ein Tor gemacht, das erste seiner Karriere, wenn es denn so richtig ist, aber offenbar schon. Und Sandro Wagner hat gestern noch erzählt, sie haben jetzt in der Woche vor dem Spiel mit ihm extra Torschusstraining wohl das Trainerteam eingeübt, damit es jetzt endlich mal soweit ist und er auch mal ein Tor bejubeln darf. Hat sogar funktioniert.
Sah auch tatsächlich mega abgewichst aus.
Ja, er spielt ihn irgendwie so flach unter Nübel durch. Ja, war ein bisschen überrascht, dass der da unter Nübel so durchgeht. Mhm. Aber ja, also vielleicht hat das Torschusstraining tatsächlich sich ausgewirkt.
Das war das erste Tor seiner Karriere.
Vielleicht seiner Profi, ich weiß es nicht, ich habe es jetzt, muss ich gestehen, nicht überprüft.
Während du sprichst, mache ich
keinen Sinn. Aber Sandro Wagner hat das, hat gestern das so im Anschluss an das Spiel so angeführt, dass das wohl jetzt der Knotenlöser für ihn sein könnte, weil das ist wahrscheinlich seiner Profikarriere. Ich denke, im Jugendbereich irgendwo da im Umfeld von Paris wird er schon das eine oder andere Tor erzielt haben.
Gegen Paul Klumpfüßertruppen aus den Pariser Suburbs.
Ja, das genau, da wird er sicherlich mal einen Hattrick oder so gemacht haben, aber... Also schau du es mal in Ruhe nach. In der Zeit erzähle ich was über Hannover Massengo.
Mach das. Mach das.
Er lernt fleißig Deutsch, muss man auch sagen. Also die Begrüßung von ihm ist bei jedem Gespräch mit Servus und am Ende alles bestens. Verabschiedet er sich. Also ist
gut, das können natürlich auch viele CD-Verkäufer und Handyhüllenverkäufer auf Mallorca. Ne?
Ja, in Ägypten. Hallo Helmut. Auch tatsächlich. Ja. Alles gut. Ist da so die grundsätzliche Ansprache. Aber nein, er macht Fortschritte. Also lernt fleißig Deutsch und versteht auch schon ein bisschen was. Aber ja, fühlt sich im Englischen noch wohler. Mhm. Und ja, ich glaube, der ist schon ein ganz, ganz guter und wichtiger Faktor da. Dauert ein bisschen, ne, mit dieser...
Nee, ist fertig.
Ach, du hast es schon. Okay, dann höre ich mal auf zu reden.
Würde ich nie unterbrechen, wenn du was zu sagen hast.
Kannst du jederzeit, aber ich habe wenig zu sagen.
Ja. Nee, es ist völlig richtig. Also ich sehe hier sogar noch die Youth League-Spiele, die aufgeführt sind, die er gemacht hat, als er noch ein Youth-Player war. Und er hat 201 Spiele gemacht in allen Bereichen und tatsächlich das allererste Tor.
Siehst du?
Das allererste Tor. Hat nie für Burnley, nie für Monaco, nie für Auxerre, nie für Bristol City, aber für den FCA getroffen.
Dank des Torschusstrainings, was das Trainerteam mit ihm extra
jeden Tag
vergangene besser. Woche hat er, da haben sie das geübt.
Also ja, aber das ist ja okay. Also dafür sah es aber wirklich sehr abgewichst aus.
Vielleicht war er auch einfach nervös und hatte nur so keine Ahnung. Also es waren ja ein paar kuriose Treffer am Sonntag ja auch dabei. Und, aber der war tatsächlich, also Ball erobert, Abschluss flach, Nübel, Tor. Mhm. Also.
Ja, fein.
Passt.
Wir könnten auch noch andere Spieler, sagen wir, positiv anführen. Das ist eigentlich schon das Erhellende an diesem Spiel, finde ich, in Stuttgart. Noki Banks, finde ich, hat sehr solide gemacht.
Sehr stabil, wie immer, genau. Wurde dann ja ausgewechselt für Hoveleo, der dann sein Comeback gefeiert hat, halbe Stunde vor Schluss. Und ja, denke auch Anton Kade hat ein echt sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht. So die Idee, die man mit ihm hatte, viele Tiefenläufe hinter die Stuttgarter Kette zu kommen. Das hat eigentlich, wie beim Führungstor ja zu sehen, ging ganz gut auf, als er sich den Ball ja da ganz gut erkämpft hat gegen Jeltsch. Also ja, der hat sich, kam ja für Kühmür in die Mannschaft, der gerade ein bisschen einen kleinen Leistungstief steckt, sagt Wagner, was aber ganz normal sei bei so einem jungen Spieler in der Entwicklung. Und wenn man dann so einen Kade bringen kann, dann ist das ja schon auch ordentlich.
Ich würde noch, das ist jetzt vielleicht eine einigermaßen steile These, ich würde, wenn man jetzt die Elfmeter-Szene ausklammert, ich würde tatsächlich auch Kevin Schlotterbeck eigentlich gutes Spiel gemacht.
Tor vorbereitet,
genau.
Tor, ja,
mit dem langen Ball. Ja, auf Kade war es, glaube ich.
Auf Kade, ob der jetzt beabt, mir kam es eher so ein bisschen als eine Art Befreiungsschlag vor, aber das will ich ihm jetzt nicht. Und vielleicht war es auch zielgerichtet, die Idee dahinter, das mag sein.
Genau da muss er hin.
Da konnte gar nicht woanders hingehen letztlich, ja.
Ja, nee, aber ich glaube, dass Kevin Schlotterbeck in der Situation, in der der FCA steckt, dem FCA gut tut, als Typ auch, glaube ich.
Ja, ja.
Das ist, glaube ich, wichtig. Jemand, der in Situationen wie diesen steckte, mit Bochum und Co., das ist, glaube ich, wertvoll, der jetzt auch eine gewisse Erfahrung mitbringt und der tatsächlich, das darf man auch nicht unterschätzen, natürlich einer der gefährlichsten Verteidiger der Bundesliga ist. Ne? Also
mit
Tor gefährlich, leider, hat man gesehen, auch in beide Richtungen.
Du im Zweifel, ja.
In beide Richtungen gefährlich, aber tatsächlich auch möglicherweise im Kopfballtor mal ab und zu reinlünzt. Also von daher würde es mich freuen, wenn der jetzt mal dauerhaft spielen würde, so viel kann man vielleicht einmal sagen.
Die Frage, wer halt jetzt raus muss, wenn Hoveleo dann wieder bereit ist jetzt für Hamburg, da ist er ja definitiv ein Kandidat für die Startelf und Wagner betont ja immer die Wichtigkeit seines Kapitäns. Also ich glaube jetzt nicht, dass er den dann jetzt gegen Hamburg, wenn er jetzt es sind nicht ganz zwei, aber vielleicht eineinhalb volle Trainingswochen jetzt hinter sich hat. Ein paar freie Tage wird es ja jetzt geben während der Länderspielpause. Also da muss ja jemand weichen. Und ob es dann Banks, Schlotterbeck, also Matsima, glaube ich, können wir uns alle nicht vorstellen, dass der weichen wird. Also wird es dann auf Banks oder Schlotterbeck natürlich hinauslaufen.
Ich glaube, Banks wird rausgehen und dann holt sich Matsima gegen Hamburg die fünfte gelbe Karte ab und dann ist sowieso schon wieder fürs nächste Spiel. Dann
ist Banks wieder so. Cesiger gäbe es ja auch noch, der wurschtelt ja auch noch rum. Mhm. Also von daher.
Wobei Schlotterbeck und Cesiger halt die beiden mit der linken Klebe sind, mit dem linken Fuß, was ja auch tatsächlich für die Spieleröffnung vielleicht ein Thema ist.
Obwohl er den Pass ja mit rechts nach vorne geschlagen
das
hat, auf Karte. Ja.
Das ist auch wieder richtig.
Was dafür spricht, dass es vielleicht nicht ganz zielgerichtet war. Aber man weiß es nicht.
Ja, der rechte Fuß von Kevin Schlotterbeck ist so gut wie der linke von anderen. Jetzt gucken wir mal auf die Gesamtsituation FC Augsburg, die natürlich in diesen Tagen auch immer untrennbar verbunden ist mit der Personalsituation um Sandro Wagner. Wie hast du Sandro Wagner am Sonntag in Stuttgart erlebt?
Ja, am Spielfeldrand eigentlich wie immer. Also engagiert, auf- und ablaufend, viel eingreifend, völlig, also... Also es mal, glaube ich, kam ja mal so eine kleine Rudelbildung da am Spielfeld dran, wo es ein bisschen Aufregung gab, wo auch, glaube ich, Sebastian Hoeneß mit involviert war, aber da war er eher zurückhaltend und hat er versucht, dann, glaube ich, beruhigen. Die gelbe Karte gab es für die Augsburger Bank, aber wenn ich es richtig gesehen habe, an einen der Co-Trainer. Also sonst wäre ja Sandro Wagner jetzt gesperrt, wenn es an ihn gegangen wäre, die gelbe Karte. Also da hat er sich, glaube ich, gut im Griff. Nach dem Spiel ist er dann, haben sich ein paar Kollegen auf der Pressetribüne, vornehmlich aus Stuttgart, gewundert, warum er denn da ganz alleine plötzlich in die Fankurve läuft.
Ganz kurz noch, es gab für Kasparetti und Sven Palinkas.
Für beide sogar?
Beide sogar.
Für beide, okay. Also, aber Sandro Wagner nicht, weil sonst würden wir jetzt ja über eine Sperre reden.
Ja.
Und also wie gesagt, nach dem Spiel dann eben, als es dann darum ging, also er ist Schlusspfiff, ist erstmal aufs Spielfeld, hat seine Spieler abgeklatscht, getröstet und ist dann erstmal alleine in die Augsburger Fankurve marschiert und da eben kamen schon ein paar Nachfragen auf der Tribüne oben von Kollegen auf der Pressetribüne, was er denn jetzt hier, was er da gerade macht, warum er das macht und ja, wurde dann auch nach dem Spiel gefragt, was das denn war und da sagt er, ja, das ist halt, er hat ja mal vor der Saison gesagt, wenn es nach Niederlagen geht, er dann in die Fankurve, um zu erklären und nach Siegen soll die Mannschaft gehen und da hat er sich jetzt dran gehalten und die Mannschaft kam danach ja dann auch in die Fankurve und da war er dann schon wieder weg. Ja, also alles okay. Fans haben, glaube ich, auch gut reagiert, Applaus gefeiert, weil sie gemerkt haben, da war eine ordentliche Leistung zu sehen, da war Einsatz zu sehen. Also das ist alles, was sie ja erwarten. Und ja, nur Punkte.
Ja.
Die fehlen.
Ja. In dieser Aussage ist er so ein bisschen gefangen in seiner eigenen Aussage einfach. Na, ich glaube, das hat er, ich weiß nicht, wie durchdacht diese Aussage war. Ne?
Das ja, also, wahrscheinlich, ja. Ja. Ja, ja. Also es sah tatsächlich ein bisschen komisch aus, wenn der Trainer erstmal alleine dahin geht und aber ja, es ist halt so, er hat es dann erklärt und dann muss man das, glaube ich, auch so akzeptieren.
Ja, jetzt geht man mit diesem Status in die Länderspielpause, die ja jetzt auch nicht ultra lange dauert, aber eine Woche ist halt eben doch mal Ruhe. Das sieht so aus, dass der FC Augsburg 24 Gegentore hat, die schlechteste Abwehr der Bundesliga, weiterhin jetzt auch mit 3-9 Gegentoren und 7 Punkte, was noch Platz 15 ist. Und es ist die etwas kuriose Situation, dass die Plätze 18, 17, 16 von Heidenheim, Mainz und St. Pauli begleitet werden. Was haben die gemeinsam?
Alle drei gegen den FC Augsburg gewonnen.
Mhm, genau,
Heidenheim. Und nicht viel mehr gewonnen. Wahrscheinlich Heidenheim einziger Sieg vermutlich gegen Augsburg, ja?
Genau, Heidenheim einziger Sieg, Mainz einziger Sieg. Ja. Pauli hat 2 Siege, davon einer gegen den FC Augsburg. Ja. Das ist ein ganz schönes Malus, was
sieht nicht gut aus, zumindest. Nee. Ja, also es lässt jetzt nicht allergrößte Hoffnungen natürlich sprießen, wenn man da drauf guckt, wenn du. Ja, das sind halt die Spiele, die du ja eigentlich gewinnen solltest. Und ausgerechnet gegen die drei, ja, das lässt jetzt wenig Gutes erahnen. Aber andererseits, wenn wir nochmal auf Sonntag gucken, also Wagner sagt nach dem Spiel die erste Halbzeit, die ja aus meiner Sicht auch wirklich ordentlich war. Vielleicht war es ein bisschen wild. Also es war jetzt irgendwie gefühlt kein kontrolliertes Spiel, wo du sagst, eine Mannschaft kontrolliert jetzt was, sondern es ging halt irgendwie wild hin und her. Aber er sagt, es war so eigentlich der Fußball schon relativ nahe an dem, den er spielen lassen möchte mit dem FC Augsburg. Also das hat ihm schon, glaube ich, ganz gut getaugt, was da passiert ist. Und mit dem mal hoch anlaufen hat sich bewährt durch das Tor von Masengo, also ging auf. Dann lange Bälle, hinter die Kette spielen, tiefe Läufe, hat sich bewährt. Kade, bereitet zumindest das Tor ja vor, also das ging alles auf. Dann ab und zu mal im tiefen Block verteidigt, sah Wagner eigentlich auch ganz ordentlich, was die Mannschaft da gemacht hat, aber in der Summe stehen halt trotzdem 3 Gegentore. Und bei allem, was wir jetzt diskutiert haben, dass es blöd läuft, klar, Elfmeter muss nicht sein, Kopfball ist hinter der Linie, vielleicht kann man aber auch in der Mitte besser verteidigen, dass Undav nicht zum Kopfball kommt, wäre ja auch eine Option. Und dann das dritte Tor war ja total schräg. Also das sieht man, glaube ich, auch selten, dass der Ball mittig ins Tor fällt und Finn Dahmen irgendwie nach links ins Eck rübergeht.
Sah nicht gut aus.
Nee, er sah nicht gut aus. Der Ball war auch nicht abgefälscht, was viele gedacht hatten im ersten Moment, dass der muss abgefälscht sein, weil warum macht Dahmen sonst so einen Schritt? War er nicht. Also es war schon auch ein sehr, sehr schräges Gegentor. Also
könnte man sagen, wenn der FC Augsburg einen Stürmer hätte, einen zentralen Stürmer, der derzeit Selbstbewusstsein und Treffsicherheit hat und hat beides am oder Ende nicht, dann wäre das Spiel ja trotzdem mal gewonnen worden. Denn wenige Minuten vor dem 3-2 von Undav hat Sende ja die riesen Chance, die allerdings 100%er, sagt man eigentlich, auf das 3-2. Und dann wenig später, das ist ein bisschen untergegangen, genau, ein Kopfball nach einer Flanke, bei dem
ja
wo er auch wirklich frei zum Kopfball kommt.
Und erwischt ihn so über die Stirn, also ganz komisch auch, also für den Stürmer auch ein komisches Kopfballverhalten, gerade für ihn, so der ja auch was darstellt, also groß ist und gerade im Kopfballspiel ja eigentlich funktionieren sollte. Also ganz zwei Szenen, mit denen er jetzt nicht für sich geworben hat, das muss man jetzt, glaube ich, aussagen. Also wenn du halt den Anspruch hast, mehr spielen zu wollen, und dann kommst du ins Spiel und hast eine, ich weiß gar nicht, wann er eingewechselt wurde, 60. Minute oder halbe Stunde vor Schluss grob. Oder kam er in der 71., ich weiß jetzt gar nicht mehr.
In der 62.
Also gute halbe Stunde durfte er spielen. Ja, und dann hast du zwei so riesen Dinger. Die Erwartungshaltung zumindest bei dem Schuss muss sein, schießt dieses Ding verdammt nochmal aufs Tor.
Bringst irgendwie aufs Tor, weil ich glaube, das waren ja auch, was waren das, 6, 7, 8?
Vielleicht lass es 10 Meter sein, egal. Aber ja, irgendwie hatte er die Idee wohl in Cross, also quer ins linke Eck zu schießen. Dabei wäre eigentlich die gerade Linie zum Tor offen gewesen. Also warum bring ihn aufs Tor, wenn ihn der Nübel hält, alles gut. Dann musst du sagen, okay, ist ein guter Torwart, wehrt ihn ab, passiert. Aber schießen doch bitte nicht in den Stuttgarter Nachthimmel. Also das ist einfach.
Das ist aber eigentlich die einzige Position, wo ich sage, da kann man, sagen wir, dem Kader eine Schwachstelle attestieren. Ja?
Also Tietz kam jetzt gar nicht ins Spiel.
Genau,
saß jetzt komplett draußen, ja. Also das ist schwierig, ja. Und ich glaube, gerade als Stürmer, aber das weiß ja wahrscheinlich Sandro Wagner noch viel besser als wir, wenn du da keinen Rhythmus hast, also gegen Dortmund kamen beide 10 Minuten vor Schluss. Jetzt kam Tietz gar nicht und es endete immer eine halbe Stunde vor Schluss, aber so überhaupt nicht im Spielrhythmus zu sein und dann hast du plötzlich so eine Chance, der schießt ihn ja auch nicht absichtlich drüber. Also ich unterstelle ihm jetzt schon, dass er gerne das Tor gemacht hätte.
Ja.
Also davon gehen wir jetzt einfach mal alle aus.
Das würde ich auch sagen.
Ja, also die Option, die müssen wir ihm zugestehen und dann passiert halt so ein Scheißding und dann haderst du halt und dann kriegst du diesen Kopfball und dann hast du wahrscheinlich auch nicht dieses Selbstbewusstsein, das du halt vielleicht brauchst, um in den Ball richtig reinzugehen. Ja, und dann hast du das Momentum halt nicht auf deiner Seite. Das kommt mal für die ganze Mannschaft ja dann noch dazu. Und dann, dann stehst du da, wo du jetzt stehst.
Ja, genau. Also halten sich ja Gerüchte, dass Tietz vielleicht im Winter den Verein verlassen könnte, Richtung USA wäre eine Möglichkeit.
Ja, aber wohl noch, noch nichts Spruchreifes oder irgendwie schon überhaupt Gespräche oder Verhandlungen. Also klar, dass er unzufrieden ist, da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Also bei der Spielzeit, damit kann er nicht zufrieden sein. Er war ja einer der Spieler, ich erinnere mich noch gut ans Trainingslager in Österreich. So die erste Phase ja unter Sandro Wagner, da war ja Tietz wirklich zu 1000% begeistert. Also ich habe selten einen Spieler erlebt, der so begeistert von einem neuen Trainer geredet hat und alles geil und Input und mir raucht der Kopf und noch nie so viel von einem Trainer lernen dürfen. Ja, hat sich vielleicht jetzt auch ein bisschen gewandelt, die Meinung zu Sandro Wagner, ich weiß es nicht. Also zumindest wird er nicht zufrieden sein mit seiner derzeitigen Situation.
Hast du sonst den Eindruck, wenn man mit den Spielern spricht, die glauben, zumindest sagen sie offiziell nichts anderes, schon dran, dass das mit dieser Art und Weise funktionieren kann?
Ja, also man kann ja nur das hören, was sie wirklich sagen, aber warum sollen sie einen anlügen? Also Massengo gestern auch zu 1000% sagt, er ist überzeugt von dieser Mannschaft, dass diese Wende einfach, dass sie die jetzt schaffen werden. Oder Anton Kade gestern auch ähnlich argumentiert. Also, dass die Qualität, die Verbundenheit, das Vertrauen zueinander einfach vorhanden sei und auch der Glaube nach wie vor an die Mannschaft. Jetzt Klar, wenn du jetzt wahrscheinlich mit einem Arne Meyer reden würdest, der jetzt gar nicht mehr im Kader ist, der wird es wahrscheinlich ein Tick anders sehen.
Ja, es ist halt vor allem ein ganz großer Hebel, den du hast, das ist die Defensive. Also du hast jetzt 10 Spiele, 24 Gegentore, das muss man sich nicht lange ausrechnen, das sind 2,4 Gegentore pro Spiel.
Ja.
Das ist einfach viel zu viel, immer noch.
Und ja. Du hattest ja vorhin die Gegner schon genannt, da war Mainz drunter, die schenken dir 4 Tore ein, da war St. Pauli 2, Heidenheim 2.
Leipzig 6.
Ja, gut, das ist Leipzig. Also, ja. wenn die ins Rollen kommen, schießen die mal 6 Tore, kriegen ja auch gerne mal 6 Tore in München, also passiert denen ja auch. Stuttgart 3, ja, Dortmund dagegen nur 1. Mhm. Also, ja. Aber da waren jetzt auch so, also wenn man jetzt einfach nochmal anguckt, was jetzt, wenn man jetzt mal die letzten 3 Spiele abgesehen mit Leipzig, Dortmund, Stuttgart, das waren natürlich Bretter. Aber davor, wenn du das Auftaktprogramm anguckst, das sind einfach 7 Punkte zu wenig.
Ja.
Und jetzt wird es ja nicht einfacher. Also Hamburg ist jetzt wieder so ein Spiel.
Do or die, sagt man.
Ja, ja, also so wird es kommen. Ja. Und Hamburg hat vielleicht gerade das Momentum eher auf seiner Seite als der FCA, wie jetzt gegen Dortmund, später Ausgleich. Die haben keine Torchance und machen ein Tor, so ungefähr. Und der FCA, das kann man ihm ja auch nicht vorwerfen. Gestern gab es ja wirklich zahlreiche Torchancen. Mhm. Also was vielleicht jetzt gegen Dortmund oder so noch gefehlt hat, das war jetzt ja am Sonntag ganz anders. Also da waren die Torchancen ja da.
Du hast halt in vielen Bereichen jetzt mittlerweile, merkst du, dass diese Tabellensituation und diese bisherige Saison den Spielern in den Knochen steckt.
Ja.
Also da geht's los eben mit Esende, den wir eben ja thematisiert haben, der erkennbar nicht das Selbstbewusstsein, nicht den Rhythmus hat, Dinge wahrscheinlich in zur Hochzeit seines Schaffens hätte er da gestern 2 Tore gemacht.
Ja, ja.
Dann hast du natürlich auch die Unsicherheit in so einer Abwehr, dass du sagst, schwingt ja auch mit, das wird dir so keiner zugeben, das ist auch klar, aber das schwingt einfach mit, dass du weißt, oh, wir sind leider immer auch für ein Gegentor gut.
Ja, und dann plötzlich bei Damen auch so ein Ding wie gestern, ja, der war jetzt auch schon gegen Leipzig, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, war er auch bei 2, 3 Gegentoren mit beteiligt. Also das sind alles so Momente, dann ja, du sagst, ich glaube, da ist eine Unsicherheit und ja.
Mhm. Also du hast halt im November 2 Spiele, also HSV natürlich ganz massiv, Hoffenheim, die zu Hause jetzt nicht die allerbeste Statistik haben.
Aber jetzt Leipzig auch geschlagen.
Aber jetzt eben auch Leipzig geschlagen haben, das ist richtig. 2 Heimsiege jetzt zuletzt, aber hat lange gebraucht mit den Heimsiegen, sind aber eine sehr gewachsene, sehr stabile Mannschaft wieder, aber vor allem HSV wird wichtiges Ding werden. Und vor allem, das ist ja auch so ein Spiel, was der FC Augsburg eigentlich nicht so wahnsinnig war, weil im HSV dem würde da tatsächlich, glaube ich, ein Unentschieden reichen. Ich glaube nicht, dass die sonderlich offensiv da stehen werden. Nee. Die werden auch, sagen wir, das Leipzig-Modell fahren, dass du hinten tief stehst und schaust, dass du über Konter kommst. Ja. Und der FC Augsburg wird da das Spiel machen müssen. Das wird es nicht leichter machen.
Ja, ja. Das definitiv, ja. Und Hamburg ist ja ordentlich gestartet, das darf man ja auch nicht vergessen. Also
auch überraschend eigentlich.
Ja, halt. Ja, die machen das wirklich sehr ordentlich, auch wie die Kölner. Und ja, das ist halt, ja, wir sind schon mittlerweile, glaube ich, fast so an einem Punkt angelangt wie jedes Jahr um diese Zeit, dass man guckt, welche 3 Mannschaften könnten dann am Ende hinterm FC Augsburg bleiben.
Gut, da kann ich da aber schon eine sagen.
Ja, leider. Vermutlich, ja. Aber dann braucht es ja immer noch 2.
Ja. Das ist wohl wahr.
Und ja, ich glaube, an dem Punkt wollte ja niemand mehr sein, sondern es hätte ja eher nach oben gehen sollen. Und jetzt hast du 10 Spieltage und stehst wieder da, ja, stand jetzt 3 hinter dir, aber...
Vor allem, weil ein Großteil der 9 ja auch nicht dafür, also ich sag's jetzt mal so, mit dem Mindset, um einen Toro-Board hier einzubringen, mit dem Mindset gekommen sind, dass es eigentlich nicht zwingend gegen den Abstieg geht. Also ein Hannover Massengo hat, glaube ich, den Abstieg für sich jetzt nicht unbedingt, den Abstiegskampf nicht unbedingt eingepreist.
Obwohl der, glaube ich, von der Mentalität
schon okay.
Ist das einer, der das hinkriegt. Aber,
jetzt, aber Kade zum Beispiel auch nicht. Ja?
Ich denke jetzt eher auch an die Sarts, Rieders dieser richtig, Welt, an die Zocker, wie ja Sandro Wagner sie gerne nennt. Die wollen einfach schön Fußball spielen und auf Abstiegskampf hat keiner Bock.
Ja, und vor allem deren Spiel, der Zocker, fußt ja auch darauf, dass du dich was traust, dass du was riskierst.
Ja, ja.
Und je weiter unten du stehst und je knifflig es wird, desto schwerer tust du dir ja damit, was einzupreisen, was zu riskieren an der ganzen Geschichte. Also es ist eminent wichtig. Ich glaube, kann man das so sagen, das wichtigste Spiel der bisherigen Saison gegen den HSV? Ich weiß es nicht.
Ja, vermutlich war das gegen Wolfsburg auch schon wichtig. Mhm. Oder das gegen Mainz wäre es auch gewesen. Aber oder in Heidenheim.
Das wichtigste Spiel der Jungen 2, 3 Wochen.
Ja, genau. Das wichtigste Spiel nach der Länderspielpause jetzt erstmal auf jeden Fall. Ja, es ist klar, es ist natürlich schon wichtig. Aber wahrscheinlich darf man es auch nicht überhöhen. Weil wenn du jetzt dieses Spiel überhöhst, das macht ja dann auch wieder was mit der Mannschaft. Und deswegen, ja. Aber klar, nach 4 Niederlagen in Folge jetzt mit Pokal nochmal... und zwei geschossenen Toren in den Momenten und relativ vielen Gegentoren.
Sagen wir so, es ist auf alle Fälle, also ich finde diese lähmende Woche da Ende Oktober, die hat schon richtig ins Kontor gehauen. Also das war so, dass ich im Umfeld von den Leuten, die ich weiß, die zu regelmäßigen Stadion gehen, wenn ich mit denen gesprochen habe, da war schon sehr viel Verzweiflung dabei. Ich finde, dieses Spiel gegen Stuttgart hat jetzt schon gezeigt, es kann funktionieren. Du musst halt immer noch 2, 3, 4, 5 Rädchen, das haben wir ein klein bisschen besser machen. Dann hast du auch gegen so eine Top-Mannschaft wie Stuttgart offenbar eine Chance, wenn du halt die Restabsicherung einfach besser hinbringst.
Ja, wobei natürlich Stuttgart, also wenn man da guckt, aus welchem Block haben sie es gestern genannt, also wie viele Spiele die jetzt ja da mit Europa League und Pokal und allem, also den hat man schon auch angemerkt, dass dieses Spiel gegen Rotterdam schon denen noch in den Knochen steckte. Also die waren jetzt nicht in Top-Verfassung. Und trotzdem haben sie es irgendwie hingebracht, das Spiel jetzt ja dann in der Summe, muss man ja ehrlicherweise sagen, nicht unverdient gewonnen zu haben. Die waren in der zweiten Halbzeit einfach die aktivere Mannschaft. Jetzt mal, egal wie die Tore fallen, klar, aber in der Summe, wenn man jetzt, glaube ich, das Spiel sich neutral betrachtet, war das ein okayer Heimsieg. Klar, hättest du den Punkt mitnehmen können, mit ganz viel Glück gewinnst es oder mit einem besseren Stürmer in dem Moment. Aber dennoch, also Stuttgart ist schon eine echt gute Mannschaft. Also was Hoeneß da hinstellt, das ist schon echt, das lässt sich gut anschauen.
Mhm. Und auch immer erstaunlich, welches Scouting die haben.
Ja,
also
ja,
Mittelstädt, wo ist du
auf dem Absteiger? Nagelsmann scheint es nicht zu verstehen.
Stiller, wo ist du von der Bank
Mittelstädt hat er auch nicht, hat er ja auch nicht nominiert, glaube ich, beide Stuttgarter nicht, ja.
Wobei Stiller ja noch unverständlich ist.
Ja, Stiller ist schon, Wagner hat es ja, glaube ich, letzte Woche vor dem Spiel gesagt, dass das einer der besten Sechser Europas sogar aus seiner Sicht sei, also. Mhm. Muss noch mal mit seinem ehemaligen Chef reden. Was da, wo
der
es da
wollte fehlt. Eigentlich auch mal vorbeikommen.
Ja, stimmt. Der wollte sich mal ein Training angucken, ja.
Ja, vielleicht war er schon da.
Man weiß es nicht.
Und das ist mit einem Q8er durchgefahren.
Ja. Oder mit so einem Longboard.
Also
wenn einer mit Longboard in Aufstieg unterwegs ist, ist es wahrscheinlich.
Dann gibt uns Bescheid.
Ja, dann bitte anrufen.
Signature Move. Jetzt ziehen wir erstmal eine andere Kategorie vor. Nämlich, wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann wäre es von Oasis, Hung in a Bad Place. Also, man ist jetzt an einem Platz gelandet und steckt auch irgendwo fest, der sich lähmend in Teilen auf manche Leistungen auswirkt. Beispiele Sende, Damen, Co. Ja. Wo aber trotzdem, finde ich, noch die Qualität der einzelnen Spieler durchscheint und wo du weißt, es geht auch in besser und es wird, da bin ich mir auch sicher, irgendwann wieder in besser das Ganze geben. Man sollte halt jetzt schon sehr bald anfangen damit, dass man es besser macht, eben gegen den HSV. Vor allem, weil, was ist in der Woche nach dem HSV-Spiel, da ist die
Mitgliederversammlung oder wie nennen Sie sich
ja? Mitglieder.
Nicht Jahreshauptversammlung, ja, Mitgliederversammlung.
Ja, das Haupt ist beim FC Bayern zum Beispiel, richtig, aber da ist es Mitgliederversammlung.
Ja, genau, am 25. November meines Wissens nach. Ja.
Genau, also 3 Tage nach dem Heimspiel gegen den HSV ist die Mitgliederversammlung. Diesmal relativ unspektakulär, weil es im Gegensatz zum Vorjahr keine Wahlen gibt, sondern halt man trifft sich, tauscht sich aus.
Vielleicht Unruhe.
Ja, gegen HSV, wenn man da jetzt vielleicht nicht gewinnt, dann könnte das eine unangenehme Veranstaltung für manchen Vereinsvertreter werden, ja.
Ja, durchaus.
Werden wir aber berichten davon? Wir wissen noch nicht wie und in welcher.
Wir werden das ja ausführlich darüber berichten.
Wie immer
sogar.
Sehr ausführlich.
Wir werden einen Live-Ticker anbieten, ja, das kann man, glaube ich, jetzt schon verraten.
Den Live-Ticker, den
werden wir anbieten und wir werden berichten.
seid euch sicher, Leute da draußen, wir werden berichten.
Uns kriegt ihr nicht los.
Genau. Also uns kriegt ihr ganz leicht los, indem ihr entweder die Zeitung nicht mehr abonniert oder diesen Podcast.
Niemand dafür dazu jetzt auffordern.
Nee, auf keinen Fall.
Lieber neue Abonnenten sind immer wichtig.
Genau. Also man kann uns tatsächlich sehr leicht loswerden, wenn man ehrlich ist, aber
aber ja, das will ja keiner.
Aber wir werden trotzdem drüber berichten. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen?
Ja, okay. Ich glaube, soweit alles gut, würde Masengo sagen.
Alles gut. Alles
bestens, glaube ich. Servus, alles
gut.
Bestens.
Alles gut, 100 Jahre Garantie. So,
guter Preis.
Guter Preis. In diesem Sinne, nächste Woche ist Pause, weil Länderspielwochenende ist auch bekannt. Und dann hören wir uns nach dem Heimspiel gegen den HSV schon wieder. Wenn diese Quelle das nächste Mal sendet, dann wissen wir schon ganz viel mehr. Wird schon spannend. Ob es ein sehr heißer Dezember wird oder ob, sagen wir, die Stimmung bei der Mitgliederversammlung entspannt und gelöst sein wird. Werden wir sehen. In diesem Sinne, vielen Dank, lieber Marco, fürs Mitdiskutieren und Input geben. Vielen Dank an euch, die euch das angehört habt und hoffentlich weiter sagt, dass es uns gibt und uns auch bewertet und uns auch gerne fleißig weiterschreibt. Ich sage an der Stelle nochmal die Mailadresse, falls ihr Rückmeldungen habt. viererkette@augsburger-allgemeine.de ist es. Und ansonsten sage ich vielen Dank und bis in 2 Wochen. Ciao, ciao.
Ciao.